So, liebe Leute, heute müsst ihr mit mir alleine vorlieb nehmen. Der Lukas ist nämlich hinten und vorne mit Arbeit eingedeckt. Der arbeitet genauso wie ich, wie ihr wisst, an mehreren Projekten und der hat es heute leider nicht geschafft. Ich mache das Update trotzdem mit euch, denn ich bin, wie einige wissen, gerade auf Weltreise. Ich bin hier in Chile im kleinen Süden. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, aber das ist die Gegend, wo die Deutschen ausgewandert sind, wo sehr viel deutsche Kultur auch noch sichtbar ist. Leider spricht kaum noch wer Deutsch, aber es gibt dennoch viele spannende Dinge zu entdecken hinsichtlich der Spuren, die die Einwanderer, die vor 200 Jahren oder ein bisschen später hierher kamen, hinterlassen haben. Und die es auch heute natürlich von den Nachfahren noch gibt, die noch praktiziert werden, die noch weitergetragen werden und die halt auch für den Tourismus natürlich sehr, sehr interessant sind und hier verwertet werden. Ganz klar ist natürlich auch ein Geschäft. Heute habe ich tatsächlich den ersten getroffen, der mit mir ein vernünftiges Gespräch auf Deutsch noch führen hat können. Tatsächlich in Osorno, einer kleinen Stadt etwas nördlich vom Kerngebiet. Auch hier gibt es viele Deutschstämmige, aber eben nicht in dieser Masse, wie sie eigentlich dort sein sollten, wo ich davor schon war. Naja, aber hier im Podcast geht es ja nicht um eine Weltreise, sondern um Krypto. Und da habe ich heute wieder ein paar Neuigkeiten mitgebracht. Und heute geht es unter anderem um den Handelskonflikt. Es geht um den Nasdaq, der im Geheimen im Hintergrund signifikante Änderungen vorgenommen hat. Es geht auch um Kryptokriminalität wieder. Es geht um die Wiederbelebung der DAO-Strukturen. Es geht wieder mal um Tether. Es geht natürlich um den Genius Act und was da für neue Dinge ans Tageslicht gekommen sind. Es geht auch um Bybit, unseren Sponsor, möchte ich hier auch gleich hinweisen drauf. Und es geht darum, dass große Spieler Bitcoin kaufen. Schade, dass der Lukas nicht da ist, sage ich nur. Und damit starten wir heute rein ins Marktupdate.
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Ja, zuallererst möchte ich mit dem Überblick beginnen. Und zwar sehen wir Bitcoin mit 6% im Minus im Laufe der letzten Woche. Das ist schon ein massiver Rückgang, wenn man bedenkt, wie unser Krypto-Primus schon davor abgewertet hat. Und Bitcoin handelt damit jetzt tatsächlich unter 84.000 Dollar in dem Moment. Und jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, ist es gerade wieder knapp drüber gesprungen. Also etwa bei 84.000 Dollar. Ethereum, Ether steht bei 2.700, also 2.700 Dollar ziemlich genau. Krebs herum, knapp unter 3.000 schon länger, hat ein Minus von 8% hingelegt in der letzten Woche. Der Fels in der Brandung ist nach wie vor BNB. BNB hat nur unter Anführungszeichen 3.6% verloren in der letzten Woche. Das ist damit eine Fixierung auf der Nummer 3. Also BNB hat sich diesen Stockerlplatz jetzt wirklich gesichert. Vor XRP ist über 10 Milliarden in der Marktkapitalisierung vor XRP jetzt. XRP hat nämlich ein Minus von fast 10% gemacht in den letzten 7 Tagen. Solana mit fast 7,6% im Minus, jetzt nur noch bei 117 Dollar. Tron, auch ein weiterer Fels in der Brandung. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen verfolgt, aber es gibt diese zwei Kryptowährungen, das ist BNB und Tron, die immer relativ stabil sind, die weniger volatil sind, meistens nach oben und vor allem aber nach unten halt stetiger steigen und für die Leute mit schwächeren Nerven vielleicht die besseren Tipps sind. Ist natürlich keine Finanzberatung an dieser Stelle, möchte ich dazu sagen. Aber Tron auch mit 1,4% im Minus nur in den letzten 7 Tagen nach wie vor bei knapp unter 30 Cent. Dann Dogecoin mit minus 7% jetzt nur noch bei 11 Cent und Cardano bei 32 Cent mit 11% im Minus. Das ist die Top 10, wenn man die Stablecoins auch mitrechnet auf CoinMarketCap. Dann schauen wir uns kurz den Gesamtmarkt an. Also Bitcoin, habe ich eh schon gesagt, bei 84.000 circa, entspricht jetzt einer Marktkapitalisierung von ziemlich genau 2,84 Billionen. Auch hier geht es wieder um die Zahlen von CoinMarketCap. Das ist bedeutend weniger. Ihr könnt euch erinnern, in der letzten Folge haben wir noch darüber gesprochen, dass die Kryptowährungen sich nach wie vor über 3 Billionen halten. Das kann ich diese Woche leider nicht mehr melden. Der Fear and Greed Index ist nach wie vor sehr stark im Angstbereich, ist ganz klar. Wir sind bei 26, also nicht bei extremer Angst, aber sehr stark im Angstbereich. Auch bei den Altcoins sieht es dramatisch aus. Nur 25 performen besser als Bitcoin. Das heißt ganz klar Bitcoin Season jetzt auch wirklich offiziell und ist natürlich bei diesen Rückgängen nicht verwunderlich. Und bei diesen Rückgängen kann man auch eigentlich, finde ich, nicht von einer Bitcoin-Saison sprechen, weil es ist eigentlich keine Krypto-Saison insgesamt. Es ist einfach ein schlechter Markt, in dem ich nicht meinem schlimmsten Feind wünschen würde an dieser Stelle. Bei den ETFs, da sehen wir ganz viele Abflüsse eigentlich seit dem 15.01., also noch länger, als wir unsere letzte Folge gemacht haben, schon länger fließt eigentlich Kapital ab aus den Märkten. Das ist auch nicht gut insgesamt. Natürlich, ihr wisst, ich spreche immer davon, dass dieses ETF-Geld natürlich schön ist für Bitcoin, aber eben nicht wirklich für den breiten Kryptomarkt allzu relevant ist. Zeitgleich darf ich vermelden, dass selbst bei den Stablecoins ein Rückgang zu verzeichnen ist. Wir haben 1,9 Milliarden verloren in der letzten Woche und stagnieren nach wie vor knapp über 300 Milliarden, jetzt bei 306 Milliarden insgesamt. Das ist nicht verwunderlich, aber auch traurig, oder wie kann man sagen, es ist kein gutes Zeichen für die nähere Zukunft, um ehrlich zu sein, weil meistens bedeutet das, dass es auch in nächster Zeit wahrscheinlich nicht so stark nach oben gehen wird, obwohl sich das Blatt in dieser Hinsicht natürlich auch schnell wieder ändern kann. Ähnliches gilt für die Bitcoin-Dominanz. Die geht so seitwärts vor sich hin, eigentlich seit Oktober letzten Jahres. Seither hat sich da nicht viel getan. Zuerst sind wir kurz darunter gefallen, dann kurz darüber und jetzt sind wir nach wie vor in etwa bei 60%. Also da bewegt sich wirklich wenig in dieser Hinsicht. Dann schauen wir uns zu guter Letzt noch kurz das Bitcoin Power Law an, unser Potenzgesetz des Bitcoins. Falls euch das interessiert, falls ihr genaueres dazu wissen wollt, haben wir da eine zeitlose Episode, auf die wir hinweisen können, die noch relativ aus der Anfangszeit dieser Podcast-Serie ist, mit dem Physiker Alexander Rietzler aufgenommen, wo das Bitcoin-Potenzgesetz im Detail erklärt wird, wie das funktioniert und warum diese Preisvorhersage so stattfindet. Auf jeden Fall ist der momentane Preis deutlich unter dem fairen Preis, den dieses Potenzgesetz voraussagt. Das Potenzgesetz würde nahelegen, dass wir ziemlich genau beim Allzeithoch jetzt handeln sollten, bei ca. $124.000. Der untere Support, der wird bei 49.000 verortet. Das sind zumindest die Zahlen von bitcoinpower.law. Ja, und damit möchte ich das Marktupdate für heute abschließen. Etwas schneller heute und wir gehen rein in die Neuigkeiten. Was ist passiert? Was ist passiert? Warum geht es so stark nach unten mit unseren Kryptowährungen? Also ganz genau kann das fast niemand sagen. Es gibt unterschiedliche Thesen. Es gibt die sagen, es ist einfach der 4-Jahres-Zyklus, der im Oktober sein Hoch gehabt hat und der jetzt einfach im Bärenmarkt ist. Lässt sich charttechnisch nachvollziehen, lässt sich rechnerisch nachvollziehen, wenn man einfach nur die Zeiträume betrachtet. Andererseits stehen natürlich viele Dinge bedeutend anders als in früheren Bullenmärkten und bedeutend anders auch als in der Geschichte von Bitcoin. Ich habe es immer wieder im Podcast gesagt, diese Halving-Dynamik, die zustande kommt durch diese Verminderung der Block-Rewards und dadurch eben diese Zyklen, diese 4-Jahres-Zyklen, die sind so fast nicht mehr argumentierbar, weil einfach die Anzahl der geschürften Bitcoin mittlerweile so klein ist, dass das von der Gesamtmarktkapitalisierung wenig Einfluss haben sollte. Rein rechnerisch sollte dieser 4-Jahres-Zyklus also hier nicht mehr so präsent sein. Was jetzt aber anders ist, wir sehen, der Lukas weist immer gern darauf hin, eben keine lockere Geldpolitik. Das ist schlecht für Risikoassets. Andererseits ist es so, dass Aktien überproportional gut performt haben in den letzten Jahren, vor allem jetzt, insbesondere in dieser Zeit, in der die Geldpolitik eher verknappend war, in der man eben Quantitative Tightening, wie man so sagt, die Bilanzverkürzung performt hat, sind die Aktien trotzdem durch die Decke gegangen und Bitcoin eben zugleich nicht. Beziehungsweise Bitcoin hat halt verkürzt den Bullenmarkt beendet noch vor den Aktien und ist jetzt im starken Abverkauf begriffen, schon seit einigen Monaten jetzt. Auch hat es diese parabolische Bewegung nicht gegeben, wie es in den letzten Bullenmärkten war. Und jetzt kommt noch was dazu, nämlich der Handelsstreit, der Handelskonflikt mit den USA. Europa und die USA streiten hinsichtlich von Zöllen, mit geopolitischen neuen Gefahren sind wir konfrontiert. Wir müssen all das einberechnen in die Kurse und das soll angeblich auch ein starker Katalysator sein. Die Kryptomärkte, die ja so als Hochrisikoassets eingestuft worden sind vom breiten Markt, ist nicht von den Jüngern, wie ihr das vielleicht seid, die sagen, naja, Bitcoin ist eigentlich sicherer als viele althergebrachte Assets, weil es einfach ein selbstverwaltetes Asset ist. Ja, und dieser Handelskonflikt, der soll zu starken Abverkäufen geführt haben und dann zu Liquidationen und das soll alles unsere Kryptos eine Stufe tiefer gebracht haben, behauptet zumindest das Wall Street Journal. Dann haben wir den Nasdaq, der möchte aber dem Ganzen entgegenwirken, nämlich gab es still und heimlich, ohne das groß zu erwähnen, die Entfernung des Limits der 25.000 Kontrakte. Das ist vielleicht vielen von euch nicht bekannt, weil ihr natürlich keine ETFs handelt, aber der Nasdaq hatte die BTC und ETH ETF Optionen mit 25.000 Kontrakten beschränkt. Das heißt, ein einzelner Käufer konnte nicht mehr als 25.000 zugleich handeln. Das wurde jetzt aufgehoben. Das bedeutet für institutionelle Spieler natürlich eine höhere Kapazität. Die können stärker noch in diese Krypto-Optionen reingehen. Und auch das ist für die Volatilität und für die Liquidity natürlich spannend. Das heißt, wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Aber auf alle Fälle ist der Markt jetzt noch offener für großes Geld. Und das ist schon spannend. Auch das berichtet Wall Street Online. Ja, dann gibt es den neuen Crypto Crime Report. Jetzt gibt es ein Shoutout natürlich an den Albert Quenberger. Auch mit ihm gibt es eine spannende Folge bei uns im Repertoire, wenn ihr mehr über Crypto Crime wissen wollt. Auf jeden Fall hat TRM Labs einen neuen Bericht rausgebracht. Eine Rekordsumme von 158 Milliarden wurden 2025 als illegales Kryptovolumen definiert. Das sind fast 145% mehr als im Jahr davor. Der Anstieg ist jedoch insgesamt zu sehen, also relativ zum Kryptovolumen, das es gab, ist das sogar ein leichter Rückgang von 1,3 auf 1,2% jetzt relativ gesehen zum Gesamtvolumen. Einiges des Geldes steht da in Verbindung mit sanktionierten Staaten sowie Russland. Ist natürlich immer eine Frage, aus wessen Perspektive dieses Geld illegal ist. Also 40 Milliarden werden hier sanktionierten Wallets, die mit Russland in Verbindung stehen, zum Beispiel zugeschrieben. Ganz wichtig zu erwähnen, es geht bei diesen Summen nicht um gestohlenes Geld, denn im Rahmen von ca. 150 Hacks wurden nur unter Anführungszeichen 2,87 Milliarden Dollar gestohlen. Das ist auch relativ viel für mich, also aus meiner Perspektive, aber natürlich nur ein Tropfen am heißen Stein, wenn man dieses Gesamtvolumen an illegalen Transaktionen hier betrachtet. Ja, gut, die Hälfte dieser gestohlenen Summen kommen vom Bybit-Hack, von dem wir auch im Laufe des Jahres berichtet hatten. Auch sagt der Bericht, dass Staaten wie Iran und Venezuela stärker in Krypto hineingegangen sind und dass chinesische Escrow- und Money-Laundering-Networks, wie es hier heißt, über 100 Milliarden US-Dollar offenbar gewaschen hätten. Also das ist ein bisschen so die Zusammensetzung der Gesamtsummen. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, das ist wie gesagt aus einer spezifischen Perspektive. Und wenn man mehr Staaten sanktioniert, wenn man mehr Geld jetzt als unter Anführungszeichen illegal definiert, dann kann es da relativ schnell einen Anstieg geben. Bei den Diebstählen, da sind wir tatsächlich gut dabei, da haben wir einen Rückgang gesehen und das ist insgesamt natürlich positiv, weil ich sage so, wenn es weniger gestohlenes Geld gibt zum Beispiel, dann ist das generell für den Kryptomarkt etwas, wo ich sage, es ist massentauglicher. Denn vor allem, wenn es um Diebstahl geht, ist das natürlich spezifisch brisant, weil es die breite Masse fernhält. Weil wenn man seine Ersparnisse, Lebensersparnisse nicht verlieren will, dann wird man sie nicht in was stecken, wo auf einmal alles weg sein kann. Also passt durchaus auf, wie ihr diese Zahlen interpretiert. Ein über 400-prozentiger Anstieg kommt nämlich von sanktioniertem Geld. Als nächstes gibt es ganz bullische Neuigkeiten aus dem Ethereum-Ökosystem. Da soll nämlich ein Konglomerat an Ethereum-OGs, unter ihnen auch Vitalik Buterin, dabei sein. Eines der ältesten, interessantesten Einrichtungen, nämlich The DAO, also die DAO, wieder einzurichten und neues Leben einzuhauchen. So sollen ETH im Wert von 13,5 Millionen Dollar dafür allokiert werden, dass man Förderungen für Sicherheit austeilt im DAO-Style, so wie früher. Und insgesamt soll das ganze Ding aber noch größer werden, denn es sollen die 70.000 Ether, die seit dem DAO-Hack von 2016, also falls ihr Zuhörer der Kryptologen seid, dann kennt ihr euch ganz genau aus, worum es damals ging. Es war ja diese Geschichte, wo der DAO-Hacker die Ersparnisse des DAOs gestohlen hat. Im Podcast haben wir damals berichtet, dass es wahrscheinlich, also viele Spuren auch zum Österreicher Tobi Hönisch führen. Natürlich ist das alles nur eine Vermutung und keine Beschuldigung jetzt meinerseits. Das kann man nachlesen, dass es diese Vermutungen gibt und dass insgesamt sollen es eben diese 70.000 Ether sein, also 220 Millionen sollen hier in US-Dollar für Security-Initiativen verwendet werden, damit Ethereum sicherer wird. Also 13,5 Millionen Dollar sollen verteilt werden und der Rest, der soll gestaked werden, um für die DAO auch einen Yield zu generieren. Das soll dann ca. 8 Millionen jährlich abwerfen und die sollen wiederum dann verwendet werden für die gleichen Zwecke, um das Ethereum-Netzwerk weiter voranzubringen. Dann gibt es wieder gute Nachrichten von Theta. Das hat offiziell bekannt gegeben, dass der USAT jetzt auf dem Markt ist. Der ist ein Stablecoin speziell für den amerikanischen Markt. Also US-Dollar, Theta, USAT statt USDT ist das USAT. Und das ist reguliert in den USA speziell für den US-Markt. Das ist bekannt geworden am 27. Januar. Das berichtet Cointelegraph. Dann nach nächster Woche haben wir noch eine bullische Neuigkeit von Ethereum. Wir hatten ja das höchste Transaktionsvolumen und jetzt dürfen wir berichten, dass es einen neuen Rekord bei den aktiven Wallets gibt. Also ein neuer Rekord von 175,5 Millionen. Und allein seit dem Jahresbeginn 2026 sind da 5,16 Millionen Wallets hinzugekommen. Schlechte Neuigkeiten im Gegensatz dazu gibt es vom sogenannten Clarity Act. So war Brian Armstrong, der CEO von Coinbase, unlängst auf Fox Business und hat dort die Banken, die großen Banken beschuldigt, dass sie alles tun, um diesen Clarity Act zu verhindern, um zu verhindern, dass Kunden mehr Geld mit ihren Kryptowährungen verdienen können. Man möchte unbedingt, dass die Adoption nicht so schnell geht. Man möchte das System kontrollieren, man möchte Krypto stoppen. Man möchte von den Banken aus die eigenen Profite nicht hergeben. Also Armstrong fährt hier ganz scharfe Geschütze auf. Er beschuldigt die Banken wirklich, dass sie die Kunden nicht, also den Kunden nicht den Krypto-Yield zugänglich machen wollen, sondern das Ganze weiterhin selbst einstreifen wollen und schlechte Zinsen, schlechte Angebote den Kunden weitergeben möchten. Ihr alle kennt das, was die großen, alten, traditionellen Banken machen. Und weil es so schön ist, kommt nach der schlechten Neuigkeit wieder eine gute. Bybit soll angeblich, das berichtet Coinbüro gestern, dabei sein, MyBank zu lancieren. MyBank soll 18 traditionelle Fiat-Währungen auch verfügen und einen IBAN, das heißt, man soll ein wirkliches Bankkonto gemeinsam dann mit der Kryptobörse Bybit verwenden können, was natürlich wahnsinnig toll vor allem für die EU-Benutzer wäre. Wenn hier IBAN steht, dann geht es natürlich um eine Lösung, die Europäer benutzen können. Also relevant auch für alle unsere Zuhörer, die wirklich aus dem deutschen Kulturraum zuhören und nicht die zahlreichen. Ich weiß, wir haben weltweit Zuhörer und ich bin immer so stolz, wenn ich reinschaue. Und ich hoffe jedes Mal, dass es nicht nur Bots sind, die da zuhören aus den USA und sonst wo. Das Ganze soll tatsächlich live gehen im Februar schon. Also wirklich gespannt, was da auf uns zukommt von Bybit. Und eine Neuigkeit habe ich für euch noch von Binance. Binance hat verkündet, dass man den großen Seifu Fund, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, also Seifu Fund, das ist ein Fonds, der wurde aufgesetzt, um potenzielle Löcher zu stopfen, falls irgendwann mal irgendwas passieren sollte mit Kundengeldern, die auf Binance liegen. Und da liegen ja 1 Milliarde US-Dollar in Stablecoins schon relativ lange. Und man hat jetzt bekannt gegeben, man wird die günstigen Bitcoin-Preise nutzen und in den nächsten 30 Tagen diese 1 Milliarde Dollar in Bitcoin umwandeln. Und falls der Bitcoin-Preis unter 80.000 fällt, wird man das Ganze wieder auffüllen, damit der Wert wieder 1 Milliarde weiterhin enthält. Weiterhin 1 Milliarde sind insgesamt, das berichtet Cointelegraph. Kurz darauf hat, wie soll es auch anders sein, auch Justin Sun verkündet, dass auch Tron Bitcoin kaufen wird, sein Treasury teilweise in BTC umwandeln wird. Ganz interessant, wir werden sehen, ob das eine Auswirkung auf die Bitcoin-Preise generell haben wird. Binance wiederum weist auch diese Woche eine weitere Neuigkeit aus, nämlich man weist zurück, beziehungsweise CC Binance macht das in einem Podcast, in einer AMA-Session weist er zurück die Anschuldigungen, dass man mit diesem Oktober-Crash etwas zu tun hat. Also worauf der Lukas immer gerne hinweist, dass die großen Börsen da involviert sind. Binance behauptet jetzt, dass sie auf jeden Fall nicht dahinter stecken. Und eine Sache gibt es noch, da geht es jetzt nochmal um Theta. Das ist jetzt nicht wirklich kryptospezifisch, sondern Theta hat 140 Tonnen Gold gekauft. Das sind umgerechnet 23 Milliarden Dollar zu dem Preis, als das verkündet wurde am 27. Januar und ist damit der größte bekannte nicht staatliche Goldfonds der Welt. Also Theta hat so viel Gold wie niemand anderes im nicht staatlichen Bereich. Vielleicht zum Vergleich ganz kurz, damit hält Theta jetzt mehr Gold als Mexiko, Südafrika, Schweden und Ägypten. Das sind die Staaten, die knapp darunter sind. Auch die Philippinen haben nicht so viel Gold wie Theta. Brasilien liegt mit 145 Tonnen noch knapp darüber, genauso wie Libyen, Singapur und Belgien. Österreich hat übrigens ziemlich genau doppelt so viel Gold wie Theta, also krass, wenn man bedenkt, dass das ein privates Unternehmen ist, das diese Summe an Gold hält. Kritiker sind jetzt dabei zu sagen, ist Theta uns in den Rücken gefallen, wieso Gold? Aber man ist halt bei Theta wahrscheinlich einfach opportunistisch. Man sieht die Chance, man sieht auch den Bedarf an Gold. Und ich habe das immer wieder gesagt, auch in den letzten Jahren, dass ich glaube, dass wir noch in einer Übergangszeit sind, wo Bitcoin noch nicht ganz klar dieses neue Gold ist, wo nach wie vor die Boomer und die alten Menschen, die noch da sind auf dieser Welt, die noch in Gold halten, die sind noch ein sehr relevanter Faktor. Bitcoin ist zu dieser Zeit einfach noch zu jung und deshalb glaube ich, dass durchaus Gold noch einige Jahrzehnte wahrscheinlich sich halten wird als eine nennenswerte Reserve. Ja, und für die bundesdeutschen Zuschauer noch die Info, bei Theta handelt es sich jetzt um über 4% der Reserven der Bundesrepublik Deutschland. Also wirklich, wirklich relevante Summen, die da neu zugekauft worden sind. Gut, und damit kommen wir heute zur Wette der Woche. Und wie sollte es anders sein? Die Wette der Woche ist, wird es morgen einen Government Shutdown in den Vereinigten Staaten geben. Die Chancen auf Kalshi stehen jetzt bei 95,4%. Also wer sich sicher ist, dass er weiß, dass dieser Shutdown passieren wird, der könnte da bis morgen noch ganz schnell diese restlichen Prozente auf 100 absahnen. Also wenn ihr mutig seid, dann steckt noch was in Ja rein. Oder wenn ihr noch mutiger seid, dann steckt was auf Nein rein, weil dann könnt ihr wirklich viel, viel Geld machen mit wenig Einsatz. Aber meiner Meinung nach ist das alles natürlich Zockerei. Also seid vorsichtig, steckt zumindest nicht euren letzten Groschen rein. Und alles ist natürlich wie immer keine Finanzberatung. Und wir wären nicht die Kryptologen, würden wir nicht jede Woche wieder eine Skurrilität der Woche präsentieren. Das ist wirklich, wirklich lustig. Binance hat nämlich gerade erst am 26. Januar, wie sollte es anders sein, Gold und Silber gelistet. Also man kann jetzt Gold- und Silberderivate auf Binance handeln. Und just 3 Tage später ist das Ganze komplett abgestürzt. Also wie immer ein Top-Signal, wenn so ein großes Ereignis stattfindet, also eine Listung eines Produktes auf dem größten Kryptospieler, der größten Börse in Krypto überhaupt, und kurz danach kommt der Binance-Effekt zu tragen. Also die Kritiker sagen jetzt, Binance hat den Goldabsturz, den Silberabsturz verursacht. Das ist natürlich absolut absurd, weil selbst Binance kann diese TradFi-Märkte, diese Boomer-Märkte wie Gold und Silber natürlich nicht bewegen. Aber ist natürlich skurril, dieser Vorwurf, und lustig, wenn sowas diskutiert wird. So, und es ist endlich soweit. Als Tipp der Woche, ganz wichtig, jetzt ganz genau zuhören, denn ihr solltet den ersten Schritt für den Tipp der Woche so bald wie möglich machen, nämlich Flying Tulip. Ich habe schon früher davon berichtet, von André Kronje, ist endlich soweit, dass er das Fundraising gestartet hat. Also so bei Flying Tulip, da kann man jetzt tatsächlich mitmachen. Und jetzt heißt bei Impossible Finance, da funktioniert das schon. Da kann man schon mitmachen, wenn man eine gewisse Klasse von Investor ist. Andererseits geht es noch nicht bei Coinlist. Bei Coinlist wird es aber öffnen am 1. Februar. Und am 1. Februar solltet ihr euer Geld bereit haben, wenn ihr mitmachen wollt. Flying Tulip, ihr wisst, der innovative neue Funding-Mechanismus für den Bärenmarkt optimal. Das heißt, ihr zahlt Dollar ein und ihr bekommt eine Perpetual Put-Option. Das heißt, eine Put-Option, diesen Token jederzeit für den Einsatz zurückzugeben. Und das ist wirklich interessant, weil wenn der jetzt irgendwie 90% abwertet, könnt ihr einfach eure Dollars wieder rausnehmen. Wenn der aber stark steigt, dann habt ihr einen tollen Profit. Und das klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Was kann da der Haken sein? Ja, keine Ahnung, weil es ist nämlich so, dass dieses Geld, diese eingesammelten Dollar, die werden in unter Anführungszeichen sicheren DeFi-Strategien angelegt, mit wirklich konservativen DeFi-Yield, zum Beispiel bei Aave. Und diese kleine Zinsrate, die da erzielt wird jedes Jahr, die wird verwendet, um die ganzen Operationen weiter zu finanzieren. Aber eben nur diese Zinsrate. Das bedeutet, dass das Geld jederzeit wieder abgezogen werden kann, unter der Voraussetzung natürlich, dass dieses Geld noch verfügbar ist. Es gibt auch hier, wie ihr wisst, Smart Contract Risiken. Seid also sicher, dass ihr das mit Bedacht macht, falls ihr das macht. Aber meine Empfehlung, schaut euch das Projekt an. Wirklich, wirklich spannend. Bei Coinlist kann man da übermorgen investieren. Ich werde den Link reinstellen. Wichtig nur, ihr müsst KYC machen. Das heißt, ihr müsst 2 Dinge beachten. Ihr müsst euch verifizieren und ihr müsst natürlich das Geld bereit haben in US-Dollar-Coins oder in US-Dollar-Tether. Beides funktioniert und dann könnt ihr da mitmachen. Und beim Ausblick gibt es gar nicht so viel diese Woche. Also nächste Woche am Montag gibt es die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland. Das wird vielleicht spannend. Dann gibt es einige Einkaufsmanager-Indizes aus den USA, aber auch aus China. Vielleicht kann man da was rauslesen. Auch die Eurozone wird die Einzelhandelsumsätze am Donnerstag bekannt geben und die Bank of England, die wird ihre Zinsentscheidung liefern. Das wahrscheinlich Spannendste wird dann die allgemeine Wahl in Japan sein am nächsten Sonntag. weil die könnte wirklich richtungsweisend sein, wie es mit der Geldpolitik der Bank of Japan weitergeht. Ich bin jetzt nicht tief drinnen mit den Kandidaten und wer dafür was steht, aber die Medien werden uns dann wahrscheinlich berichten, wofür das steht und was das bedeutet, je nachdem, wer gewinnt. Weil wenn Japan sich weigert, das Spiel mit den USA mitzuspielen, dann kann das natürlich ein ganz anderer Ausgang sein, als wenn Japan hier gemeinsam den Markt stützt mit den USA. Da gibt es ja viele Spekulationen, ob der Yen gestützt werden soll, weil der ja immer schwächer wird. Und der Yen, der darf nicht zu stark werden, weil wenn er zu stark wird, dann können die Japaner sich kein Öl mehr leisten. Das geht auch nicht. Also es ist wirklich eine Gratwanderung. Und die Bombe, ich sage es immer wieder, die liegt in Japan begraben. Ich glaube, das wird einer der Auslöser der nächsten Finanzkrise sein. Und damit verabschiede ich mich heute von dieser Folge bei euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen ein Monolog war heute. Und wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal bei den Kryptologen. Und vergesst nicht, wie der Lukas immer sagt, lasst uns eine positive Bewertung da. Es kostet euch nichts, den Podcast anzuhören, aber ihr helft uns sehr, wenn ihr uns unterstützt mit euren Kommentaren. Teilt diese Folge auch mit euren Freunden, wenn etwas Interessantes für euch dabei war. Und bis zum nächsten Mal, euer Alex.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann!